Grüße hiermit herzlich alle zum neuen EDCG-Podcast und hiermit auch schon zur 51. Ausgabe. Wie ihr sicherlich jetzt schon gemerkt habt in den paar Sekunden, ist heute nicht der Claudio für euch da, sondern hat sich ein bisschen was im Team verändert. Ich möchte mich nochmal beim Claudio auch herzlich bedanken für alle Podcasts, die er gemacht hat. Er schafft es jetzt leider nicht mehr zeitlich dazu, das alles zu handeln und deswegen wurde Nachfolger gesucht. Ich habe von Videoday das Angebot bekommen und bin darauf dankend eingegangen. Erstmal kurz zu mir, ich bin der Max Fröfel. Kommen aus Halle an der Saale. Das ist ja irgendwo im Osten. Also der Podcast ist wieder zurück im Osten, nachdem Garmin damals abgegeben hat nach Österreich. Und ich hoffe auf ein paar coole Podcasts. Wir haben jetzt vor, jeden Monat fest einen Podcast zu machen, beziehungsweise spätestens alle 6 Wochen. Und wir wollen auch nicht nur auf Turniere eingehen, wir wollen auch mehr auf neue Sets eingehen. Vielleicht auch ein paar Themen, die Community interessieren. Und wir wollen auch auf jeden Fall mehr mit der Community in der Zukunft zusammenarbeiten. Aber dazu denke ich mal dann später im Forum mehr. Heute zum ersten Podcast mit neuer Besetzung haben wir uns das Thema ausgesucht, das neue Set des Secret Forces, aber auch ein kleiner Ausblick auf die nächste YCS, die YCS in Prag. Dazu möchte ich fix meine 3 Gäste begrüßen. Ich denke mal, ich fange mit dem Ältesten an und gehe dann zum Jüngsten. Und zwar möchte ich, der lacht hier schon, den Umut Serin begrüßen. Herzlichen guten Tag wünsche ich dir.
Guten Tag, mein Freund.
Umut, ich denke mal, du bist ein bekanntes Gesicht auf EDCG, man muss dich nicht weiter vorstellen, oder?
Ja, also ich habe immer noch Didi Warrior Türkeistig.
Genau.
Also, ja, den Nick habe ich auch nur Nostalgie halber.
Okay. Dann als zweites in der Runde den Martin Funke, auch bekannt bei EDCG unter dem Namen Funky. Hallo.
Hallo Max.
Und ich glaube, auch du bist kein unbekanntes Gesicht auf EDCG. Du warst eine Zeit lang im Strategiebereich sehr tätig. Kannst du ja mal ein paar Worte darüber verlieren, was du da Tolles gemacht hast?
Ja, im Prinzip habe ich mich darum gekümmert, dass die Leute in Strategiefragen immer in die richtige Richtung gegangen sind, beziehungsweise dass gewisse Threads nicht aus dem Ufer gelaufen sind, wenn die Diskussionen mal wieder hochkochten, welche Karte nun besser ist als die andere.
Okay. Und zu guter Letzt haben wir noch jemanden dabei, der, denke ich mal, nicht so bekannt ist auf EDCG, den Dave Grabert. Hallo, Dave.
Hallo.
Hast du auch einen EDCG-Nick?
Ja, Zorro Fighter.
Okay. Du bist, denke ich mal, viel nicht so bekannt, aber man könnte dich dadurch kennen, dass du mehrere YCS schon getoppt hast. Welche wären das gewesen?
YCS Brüssel, Turin, London. Ja. Okay. Halt immer auf den Events überall vertreten.
Auf der EM warst du, glaube ich, auch gut dabei, oder?
Ja, ist ja keine YCS, aber ja, ich war auch auf der EM 2013.
Top. Okay, gut. Auf jeden Fall denke ich mal, dass du uns da einiges an spielerischen Tipps mitgeben kannst. Gut, dann nach der kleinen Vorstellung möchte ich mal anfangen, über unser Thema zu reden. Und zwar The Secret Forces, das neue Set, was jetzt am nächsten Donnerstag erscheinen wird. Wir gehen jetzt davon aus, da es keinen Komplett-Spoiler gibt, dass sich das Set am Tribe Forces orientieren wird. Das ist ja das japanische Set, was die Karten gebracht hat. Der einzige Unterschied wird sein, dass die ganzen Reprints aus der Tribe Forces nicht bei uns vorhanden sein werden, sondern dass wir stattdessen andere Reprints bekommen werden. Unter anderem sind ja schon bekannt so Karten wie Dweller oder der Djinn, aber dazu später mehr. Jetzt möchte ich erst einmal darauf eingehen und ein bisschen mehr mit dem Dave mich unterhalten. Du hast ja schon mir im Vorhinein gesagt, dass du dich mehr mit den Necrots beschäftigen wirst. Was sind die Necrots und was macht sie so stark in deinen Augen?
Ja, die Necrots ist ein Ritual-Type-Monster-Set. Ja, also es geht an sich um Ritualmonster. Die sind... Sie kopieren eigentlich, haben den Namen von den ganzen alten Synchro-Monstern und alten Karten, die wir alle kennen, wie Gungir, Bryonek und Trishula vor allen Dingen.
Okay.
Das Bossmonster von dem Deck. Und mit ihren ganzen Ritualkarten können sie sich halt sogar gegenseitig suchen. Also es ist ein ziemlich starkes Set. Also
kann man sagen, es ist eine Kombination aus Gishki vielleicht, das war ja so der Vorgängertyp, was Rituale angeht, und halt diesen alten Synchro-Monstern.
Genau, ne, und die sind auch sogar alle Wassermonster, das passt ziemlich genau.
Ah, okay, das sind Altwassermonster. Ich denke mal, gerade hier in dem Set ist das wichtigste neue Thema, aber wir wollen noch nicht zu viel dazu sagen. Warum denkst du, haben sich so viele Spieler auf das Set eingeschossen? Also warum wollen viele Spieler an Necrots rangehen? Was macht das Deck so besonders, dass viele Spieler denken, okay, damit kann ich auf einem Turnier was gewinnen, was reißen?
Ja, zuallererst war es in Japan glaube ich, das absolute Meta-Deck, T0.
Okay.
Und das ist ja dann schon mal eine große Welle bei uns, wenn man das sieht. Viele werden das kopieren, werden sich danach richten. Bei uns gibt's halt noch andere Sachen, was man beachten müsste. Ja, halt, dieses Deck an sich ist eine ganz große Toolbox. Man kennt's ja von damals. Man war schon glücklich, wenn man mit einer Verstärkung der Armee vieles im Deck suchen konnte. Hm. Dieses Deck hat halt durch die alten Karten Senju und Manju Zugriff auf alle Karten.
Ja.
Und durch ihr eigenes Suchermonster, Bryonek, können sie halt auch wieder alle anderen Necrotz-Monster suchen. Dazu kommt noch, dass die Ritualkarten sich selber noch im Friedhof aus dem Spiel entfernen können und andere Ritualkarten vom Deck auf die Hand suchen werden, oder die gleiche. Wenn man kein Feld auf dem, ja, keine Monster auf dem Feld hat. Und ja, somit ergibt sich halt, dass alles suchen kann. Das war nie schlecht. Wir kennen das aus Mermel-Zeiten, wir kennen das zum Teil aus Dragon-Ruler-Zeiten.
Also denkst du, dass sich das Deck daran so ein bisschen orientiert, an diesen Mermel- und Dragon-Ruler-Decks?
Genau. Das wird die Stärke ähnlich haben.
Okay. Gut, dann das erstmal als kleinen Überblick zu den Necrots. Dann machen wir als nächstes weiter mit den Yosenju. Und dazu weiß ich, hat sich der Funky ein bisschen mehr mit beschäftigt.
Ein bisschen kann man sagen, ja.
Ja, kannst du uns sagen, was so grob das Deck ausmacht? Also was ist so die namengebenden Karten oder was ist die namensgebende Mechanik?
Also die Yosenjus selbst sind erstmal ein reines Winddeck. Wind ist ja im Yu-Gi-Oh! Relativ wenig vertreten gewesen, bekommt aber jetzt durch die Yosenjus und dann später auch durch die Spirit Beasts, die heute auch noch behandelt werden, zwei neue Themendecks dazu. Die Spielmechanik bei den Yosenjus sagt einfach, ich spamme das Feld mit Normalbeschwörungen voll. Das ist erstmal der Grundgedanke. Hauptsächlich handelt es sich um Level 4er Monster, alle Wind, alle zudem Ungeheuer, Krieger. Das heißt, sehr gut mit Tanky kombinierbar. Und das Deck basiert auch sehr viel auf Suchen. Das heißt, mindestens eins der Monster, die man regelmäßig spielt, sucht andere aus dem Deck. Dazu haben sie ihre eigene permanente Zauberkarte, die man so als eine, ich sag mal, abgeschwächte Variante vom ehemaligen Portal der Sechs betrachten kann, die ebenfalls jede andere Yosenju-Karte aus dem Deck suchen kann. Und je nachdem, welche Stufe die Monster haben, kehren sie nach der Normalbeschwörung oder Spezialbeschwörung am Ende des Zuges wieder auf die Hand zurück. Das heißt, im eigenen Zug spammen die das Feld richtig voll, um Schaden zu drücken oder Effekte durchzukriegen. Und im gegnerischen Zug muss man dafür vor allem mit seiner Backrow oder mit Handtraps arbeiten.
Okay, gut. Das dazu dann nochmal eine andere Sache. Du hast ja gesagt, das Deck arbeitet nur mit Normal Summons. Was bringt das für Vorteile mit sich?
Zunächst mal ist das Deck damit relativ unempfindlich gegen sämtliche Spezialbeschwörblockierer, wie eben die omnipotente Vanity's Emptiness. Zum anderen...
Mir würde noch Pot of Duality einfallen.
Genau. Der Pot of Duality ist ja eine der bekannteren Karten, die in dem Deck mitgespielt werden. Das heißt, selbst wenn man hier eine von den Karten vom Deck auf die Hand nimmt, kann man trotzdem mit mehr als einem Monster agieren. Der große Nachteil ist halt wirklich, am Ende des Zugs geht alles auf die Hand zurück. Das heißt, man spielt mit relativ wenig Monstern und dafür mit sehr vielen Fallen in dem Deck.
Also ist es mehr ein Anti-Deck, kann man zu dem Ganzen sagen.
Kann man ja. Allerdings hat es gerade durch das Windattribut Zugriff auf mindestens ein sehr starkes Exceed-Monster, nämlich den Blitz-Chidori.
Ja.
Und da es vor allem Rang 4 ist, auf die übliche Rang 4 Toolbox. Das heißt, vor allem Castell wird hier mit vertreten sein. Oder der Gagaga-Cowboy.
Also
wenn man also auf seinem Feld noch Monster hat, dann hauptsächlich Exceeds.
Also alles, was man Option hat.
Richtig.
Okay. Gut, dann das als kurzen Einblick dazu. Und zuletzt gibt's dann noch die Spiritual Beasts. Dazu kann ich ein paar Worte verlieren. Ich habe mich ein bisschen mit dem Deck beschäftigt und bin ein bisschen darauf eingegangen. Ich muss sagen, das Deck zeichnet sich dadurch aus, dass es Kontaktfusion machen kann. Kontaktfusion kennt man ja schon aus Zeiten der Gladys. Und was macht das Deck noch besonders? Die Kontaktfusionsmonster können alle nach der Kontaktfusion auch wieder zurückgelegt werden ins Extra-Deck und können die jeweilig beiden Monster wieder rufen, mit denen sie beschworen worden sind. Das ist natürlich wie bei Gladius. Der einzige Unterschied ist, dass das Effekte sind mit Spellspeed 2. Das heißt, man kann die auch im gegnerischen Zug nutzen und jederzeit auseinander fusionieren. Das ermöglicht natürlich einige coole Plays und vor allen Dingen schnelle Plays. Was macht das Deck noch aus? Das Deck ist unterteilt in zwei Arten von Monstergruppen. Zum einen gibt es die Spirit Beast Tamer. Das sind meistens kleine Psi-Monster, die halt jeweils einen Effekt haben, der dabei hilft, die Spirit Beasts vom Deck oder vom Out of Game, nicht vom Deck, von Out of Game oder vom Friedhof oder von der Hand nochmal zu normalen oder zu specialen. Dann gibt's noch die Spiritual Beasts selber. Das sind Monster, die halt meistens Effekte haben, die, sagen wir mal, die Plays unterstützen. Also sie sind meistens Sucher oder sie können auch die ADK von einigen Monstern pushen. Und ja, die Kombination aus beiden ist natürlich dann immer die Fusion. Die Fusionen sind auch sehr vielseitig. Es gibt bis jetzt einen Monster, was einem Star Eater ähnelt. Dann haben wir noch einen Searcher für alle Karten im Deck. Und wir haben einen Monster mit 2-8 Defense, was nicht durch Karteneffekte zerstört werden kann. Des Weiteren hat das Deck noch drei interessante Zauber- bzw. Fallenkarten. Zum einen wäre da eine Schnellzauberkarte, die wie eine El-Shaddoll-Fusion funktioniert. Das heißt, man hat die Möglichkeit, auch einen gegnerischen Zug zu fusionieren oder auch in seinem Zug noch mehr Schaden zu machen in der Battlephase durch einen Extra-Push. Des Weiteren gibt es auch noch einen Butch Incarnation für das Deck. Die Butch Incarnation ist natürlich auch eine super Karte, um wieder sein Setup zu bekommen für eine Fusion. Und zu guter Letzt wäre dann noch die Combination Rift the Spirit Beasts. Das ist eine Fallenkarte, die sehr stark ist, denn das ist eine Fallenkarte, die gegnerische Monster zerstören kann. Das Besondere an ihr ist, sie zerstört so viele Monster, wie der Gegner also wie man selber Spirit Beasts oder deren Tamer kontrolliert. Und vor allen Dingen ist sie nicht zielen. Das heißt, sie ist wie ein Spellbook of Fate. Sie kann halt nicht mit Chains irgendwie sozusagen unterbunden werden. Also man kann halt trotzdem immer noch Monster vom Feld nehmen. Des Weiteren, da alle Monster in dem Deck Wind sind, kann man auch auf Blitzschidori zugreifen oder sogar auf Totem Bird der Stufe 3 aus Lord of the Tachyon Galaxy. Der sollte ja vielleicht einigen auch noch ein Begriff sein. Gut, das zu diesem Deck. Und was kann man noch dazu vielleicht sagen? Man könnte dazu noch sagen, es gleicht so ein bisschen Infernity, da es sehr viele Möglichkeiten hat, alles jederzeit zu suchen. Aber ein großes Problem von dem Deck, da kommen wir noch später drauf zu sprechen, ist das Early Game. Gut, das jetzt dazu. Wir haben die drei Decks mal grob vorgestellt. Und jetzt möchte ich mal kurz den Umut fragen, als unseren, sagen wir mal, Newbie, was die drei Decks angeht. Du hast dich ja, glaube ich, bis jetzt nur ein bisschen mit Necrons beschäftigt, oder?
Ja.
Wie findest du die anderen beiden Decks? Klingen die von der Mechanik her vertretbar oder siehst du für die gar keine Chance, dass man die Zukunft sieht?
Ja, also wie das bei den meisten neu erschienenen Karten sind die immer recht stabil am Anfang, aber denen fehlt halt immer so das gewisse Etwas und das werden dann halt die nächsten Sets zeigen, ob dann irgendwie ein ultimatives neuer Support dazukommt, was dann das Deck unheimlich stark macht. Aber jetzt so die beiden, also dieses Kontaktfusionsdeck klingt sehr, sehr gut. Aber auch dieses Winddeck klingt gut, weil ich, wie soll ich sagen, ja, ich bin so ein Shidori-Fan. Und es kommen, ich weiß nicht, ob ihr euch noch an diese Wappenungeheuer erinnert. Also genau. Die kriegen ja irgendwann auch nochmal wieder Support.
Genau.
Oder die OCG-Karten und könnte sein, dass das vermischbar ist oder, also mal gucken, also ja, also Vierer Exits sind wieder auf dem Vormarsch.
Kann wieder damit pushen.
Ja. Gut.
Danke zu deinem kleinen Statement und ich denke mal, jetzt gehen wir noch ein bisschen näher in die Materie rein und werden mal zu jedem Deck ein bisschen besprechen, dass mal jetzt nicht nur einer das vorstellt, sondern dass wir alle mal ein bisschen unseren Senf dazugeben. Da möchte ich jetzt anfangen wieder mit den Necrons und frage jetzt einfach mal den Funky, also was denkst du, was ist in deiner Meinung nach das Necrons-Deck? Ist es so ein konstantes T1-Deck oder siehst du in dem Deck auch Schwächen?
Also zunächst mal, es wird definitiv auf T1 steigen. Vor allem, weil es von allen Leuten gleich mal gehypt wird.
Okay.
Das ist ähnlich wie bei Dragon Rulern früher. Das ist wie bei vielen Decks, die von Anfang an als sehr stark angesehen werden. Ich finde aber, auch das Deck ist nicht unschlagbar. Die erste große Schwäche ist, dass es sehr viel sucht. Was gleichzeitig auch seine große Stärke ist. Der Punkt ist aber, wenn man das Suchen unterbinden kann, dann ist das Deck relativ schnell, ich sag mal, fast am Boden. Und außerdem basiert das Deck fast nur auf Spezialbeschwörungen. Wenn man hier also relativ schnell mit Vanity's Emptiness starten kann, dann hat das Deck in den Aufbauten, die ich bisher gesehen habe, kaum noch Monster, mit denen es agieren kann. Es hat einmal den Manju und den Senju mit jeweils 1400 Angriffspunkten. Dazu kommt der eine Jin, der sehr gern gespielt wird, der, wenn er für eine Ritualbeschwörung verwendet wird, Spezialbeschwörungen unterbindet.
Okay.
Aber der Fakt ist, wenn man das Deck einmal am Spezialbeschwören hindern kann und das dauerhaft, dann kann das nicht mehr viel. Das ist so die große Schwäche.
Also das, also zum einen Karten, die das Suchen verhindern, da haben wir ja, denke ich mal, Mistake und Thunder King.
Genau.
Und ja, Emptiness natürlich an oberster Stelle. Was gibt's noch, was Specials negieren kann?
Ich denke mal, Specials negieren, aber ich sag mal, Kräfterraum macht dem Deck auch schon einen gewissen Strich durch die Rechnung. Genau. Wenn man selbst einen richtigen Beatstick rauslegt und Kräfterrauben dahinter. In dem Deck gibt es genau ein Monster, was über 3000 Punkte kommt. Das ist die Decisive Armor. Und die wird so gut wie gar nicht gespielt. Also in den Builds, die ich bisher gesehen habe, einmal.
Ja, aber sie pusht ja auch um 1000, wenn man sie
startet. Genau, wenn man sie also,
daher ja, ist das jetzt nicht so das Problem.
Ja, da also, hört man sie eben nur einmal.
Na, das ist auch nicht so richtig. Du hast ja den Unicorn. Der Unicorn kann ja abgeworfen werden und kann eine beliebige Karte vom Friedhof wieder recyceln und wieder auf die Hand zurückgeben.
Darauf also, kann man sich ja wieder einstellen, ja.
Genau.
Aber wie gesagt, die besten Möglichkeiten sind halt, die Spezialbeschwörungen zu unterbinden. Okay. Und wer im Side-Deck aufpasst, einige werden es vielleicht wieder versuchen mit dem Curse-Ziel, um die Ritualzauber zu negieren. Das kann den Necros auch mächtig auf die Füße fallen.
Okay, dann frage ich jetzt mal Dave als unseren Experten. Also, wir haben jetzt viel über Floodgates gehört. Für die, die vielleicht auch Floodgates als Begriff noch nicht so kennen, Floodgates sind einfach permanente Karten, die einen Spieler daran hindern, irgendwie sein Feld aufzubauen oder zu pushen. Dave, was hältst du davon? Würdest du noch andere Karten ergänzen, die Anti sind gegen das Deck, oder bist du mit der Liste eigentlich ganz zufrieden?
Nein, Tinus, Mistake sind die gefährlichsten, die schlimmsten. Hm? Dann Skill Drain kann man umspielen, es gibt Möglichkeiten. Und dann halt Anti-magischer Duft verlangsamt das Deck halt noch. Das sind so mit die gefährlichsten Karten, die man so kennt.
Okay. Und auch irgendwelche Monster, die es vielleicht noch gibt?
Naja, Majesty's Fiend, Vanity's Fiend, die sind ja immer noch bekannt von den letzten Formaten.
Ja.
Und die sind immer noch sehr stark, ja.
Was ich auch denke, was vielleicht eine interessante Sache sein wird, wie sich das Deck hier in Europa auch durchsetzen kann gegen Burning Abyss. Das ist ja auch nochmal so was Besonderes. In Japan gibt's das Deck ja nicht. Das ist ja ein TCG-Only-Deck. Und da ist auch nochmal hier die Frage an dich, wie findest du das Matchup gegen Burning Abyss?
Ich hab's noch nicht so viel gespielt. An sich, die Theorie klingt sehr einfach, da sowas wie Bryonic kann bis zu 2 Monster, die vom Extra-Deck bisher beschworen wurden, zurück auf die Hand schicken.
Ja, dann sind die Dantes weg.
Ja, wären die Dantes halt weg. Genauso habe ich aber auch die Erfahrung gemacht, wenn der Gegner halt down hat und so rüberlegt, kann das ein sehr anstrengendes Spiel werden. Und ja, gute Spieler werden das wahrscheinlich auch tun. Und Burning Abyss würde ein langes Match, also ein langes Duell, gewinnt Burning Abyss. Necrots kann nicht mit unendlich Ressourcen gegenhalten. Burning Abyss, das weiß man ja, holen sich immer wieder alles und stallen. So lange, bis der Gegner nichts mehr hat. Das können sie sehr gut spielen, ja.
Okay, dann das jetzt dazu. Dann gehe ich als nächstes mal ein bisschen auf die Yosenju-Karten ein. Yosenju ist ja auch ein Deck, was natürlich viele Schwächen hat. Meine persönliche Meinung ist, dem Yosenju-Deck fehlt es an Level 4 Monstern, die einfach diese Powerplays unterbrechen oder erhöhen. Man startet halt meistens mit nicht so vielen Monstern, um halt wirklich direkt dem Gegner massiv Schaden zuzufügen. Eine weitere Schwäche von dem Deck ist meiner Meinung nach der degenerierte Kreislauf, den es gibt. Das ist eine alte Karte, die kennen vielleicht noch einige.
Ja.
Und degenerierter Kreislauf sagt ja aus, wenn eine Karte auf die Hand zurückgegeben wird, dann wird die stattdessen aus dem Spiel entfernt. Des Weiteren ist das Deck natürlich dadurch, dass es ein Anti-Deck ist, auch anfällig gegen Spell-Trap-Removals. Was wir vorhin noch vergessen haben zu sagen ist, mir fällt gerade noch auf, das Deck hat auch noch eine verdammt gute Konterfalle. Kannst du da vielleicht noch ein paar Worte drüber verlieren, Funky?
Das ist richtig. Es gibt eine Konterfalle, die heißt Secret Technique of the Yosenju. Und die kann aktiviert werden, wenn man mindestens eine Yosenju-Karte auf dem Feld hat. Und sobald man die aktiviert, kann man eine Zauberfalle oder einen Effekt eines Effektmonsters negieren, ohne weitere Kosten.
Also kann man die, denke ich mal, am ehesten vergleichen mit einer ewig infernalen Barriere.
Sozusagen, richtig. Nur hier heißt es nicht, man muss ein Yosenju-Monster im Angriffsmodus kontrollieren, sondern es kann eine beliebige Yosenju-Karte sein. Und gut, mit dem Deck hat man eben das Problem, dass vieles auf die Hand zurückgeht. Aber, was ich vorhin noch nicht erwähnt habe, das Deck hat auch eine kleine Pendel-Engine. Die kann sehr interessant sein, denn die beiden Pendel-Monster haben Stufe 3 und 5, also Pendel 3 und 5. Allerdings kann das Pendel 5 sich bis auf 11 erhöhen und damit das Bossmonster des Decks rausbringen, was ich auch noch nicht erwähnt habe, nämlich den Daibak. Ein Stufe 10 Monster mit 3000 Angriffspunkten. Dessen Pendelbeschwörung kann man nicht verhindern. Und sobald es das Feld betritt, egal ob als normale oder Spezialbeschwörung, kann man beim Gegner zwei Karten wieder auf die Hand zurückgeben. Das ist sozusagen der zweite Weg, der Yosenju Schaden zu pushen, beziehungsweise den Weg frei zu machen.
Okay. Also können sie auch doch aggressiver spielen mit Pendulums?
Können sie. Aber der, ich sag mal, der Auftakt, der passiert immer mit den sogenannten Karma-Brüdern, mit drei Level-4-Monstern, die sich gegenseitig unterstützen, indem sie, wenn jeweils ein anderes daneben liegt, entweder Karten aus dem Deck suchen oder direkt angreifen können oder auch Karten hochgeben beim Gegner.
Okay.
Das ist immer so der Start, den man haben möchte.
Den man haben möchte, aber drei Monster halt zu haben. Bei einer
Technik. Das ist richtig. Die einzige Möglichkeit, wirklich an die drei Monster zu kommen, ist A, sie zu ziehen und B, sie mit Tanky zu holen. Was alles Ungeheuerkrieger sind. Und deswegen ist im Extra-Deck zum Beispiel auch der Tigerkönig sehr gefragt, der die Tanky aus dem Deck suchen kann, um dann für den nächsten Zug ein gewisses Setup zu schaffen.
Okay.
Hm. Kann man da drin auch wieder Bären und so splashen, also Firefist? Oder ist das eher nicht so der Fall?
Na klar, kann man es machen.
Splashen kann man die immer. Sie unterstützen die Engine zwar nicht wirklich, aber es ist immer noch ein zweiter Weg, um wenigstens Monster aus dem Weg zu räumen.
Ich denke mal, sie unterstützen dadurch, dass man einfach noch ein bisschen mehr Konstanz reinkriegt und auch mehr Monster, wenn man... Es gibt ja verschiedene Varianten. Ich habe ja mal nach Japan geguckt und es gibt zwei verschiedene Varianten, wie das Deck gespielt wird. Zum einen habe ich eine Variante gesehen, wo man nur auf die Level 4 Monster vertraut und ohne irgendwelche Pendulum-Karten oder irgendwas spielt und dann halt wirklich auf Anti geht. Man spielt mit Anti-Magischer Duft, man spielt halt mit Emptiness. Und dann gibt's noch einen zweiten Weg, den ich gesehen habe, der ist halt sehr viel aggressiver ausgelegt mit den Pendulum-Karten. Das Problem ist halt da, die Japaner haben natürlich so Karten wie den Eldergott Noden, den wir noch nicht haben, der da halt nochmal viel Aggressivität ins Deck bringt und so, vor allen Dingen auch noch so Karten wie Harpyon Federwisch, die halt auch einfach Spell Trap Removal bringt für das Deck. Also bin ich echt mal gespannt. Ich denke mal, bei uns im europäischen Raum wird sich eher die defensivere Variante durchsetzen.
Dann. Die nur mit Level 4 Monstern. Die nur mit Level 4 Monstern.
Genau. Die nur mit Level 4 Monstern arbeitet.
Ja, die große Engine. Die andere Engine mit Pendulum verbraucht meiner Meinung nach auch sehr viel Ressourcen. Dafür, dass das Deck. Was macht nicht wirklich viel, vor allem auf die Hand schicken ist jetzt. Es ging Burning Abyss auf jeden Fall sehr stark, wegen Exceeds auf die Hand schicken. Aber sonst denke ich nicht, dass die aggressive Variante so viel machen wird.
Na, eine Karte fehlt dem Deck im Moment sogar noch. Und das ist der Yosenju Tornado. Ich weiß nicht, wer irgendwann mal Arc 5 gesehen hat. Der hat den Tornado auch schon mal bemerkt. Wenn ein Yosenju-Monster auf die Hand zurückkehrt, geht beim Gegner auch eine Karte auf die Hand zurück. Ich weiß nicht, was man daraus noch basteln kann, aber ein bisschen was lässt sich damit sicher auch noch machen.
Genau, das ist auch nochmal eine super Karte.
Und manche werden vielleicht auch versuchen, sowas wie den Divine Wind und auch Mistwille noch mit rein zu splashen und vielleicht mit Tengus zu arbeiten, die ja auch wieder Ungeheuerkrieger sind. Ja, also ich denke, auch da gibt es bestimmt ein paar Leute, die ein paar Decklisten in die Richtung bauen werden.
Also kann man bei dem Deck sagen, man sieht doch noch Entwicklungspotenzial und wir können das Deck auf jeden Fall nicht als tot betrachten. Es wird ja sogar in Japan vereinzelt gespielt. Ich denke mal, es wird sich vielleicht als so ein kleines neues Anti-Deck hier auch in Europa durchsetzen können.
Davon gehe ich mal aus.
Okay.
Also ich werde sicherlich mal die ein oder andere Variante probieren. Mir gefällt's.
Okay, gut, dann kommen wir noch zum letzten Deck. Und zwar den Spiritual Beasts. Und da habe ich direkt mal die Frage an euch, was ihr von dem Deck haltet. Ich habe ja vorhin vor dem Podcast schon mal mit Funky kurz drüber gesprochen. Und ich möchte einen großen Negativpunkt ansprechen, das Deck hat. Und das ist einfach die Konstanz und das Suchen des Decks zum Beginn, also zum Early Game. Ich hatte ja gesagt, das Deck hat kein gutes Early Game, da es halt einfach sehr viele nicht gute Hände hat oder nicht solide Starthände hat. Da hattest du mir vorhin was antworten wollen, Funky, das können wir ja heute mal aufgreifen oder jetzt mal aufgreifen, was wir da gesprochen haben.
Ich glaube, das war nicht ich.
Na doch, ich
glaub, das war,
wir hatten vorhin telefoniert, da hattest du mir das. Dass das Deck doch einige Sucher besitzt.
Also es gibt schon Sucher in dem Deck. Ich sag mal, der Hauptsucher ist einer von den Spiritual Beasts.
Ja.
Und zwar, wenn ich kurz nach dem Namen gucken.
Der Cunnerhawk müsste
das sein. Der Cunnerhawk, genau. Also die Beasts selber haben immer die Eigenschaft, sobald sie auf dem Feld liegen, kann man einmal pro Zug eine Ritual Beast Karte verbannen. Je nachdem, was es für ein Monster ist, entweder vom Deck, von der Hand, vom Friedhof oder vom Extra-Deck. Und der Cunnerhawk, der verbannt eine Karte vom Deck, die man, wie beim Gold-Sarkophag, zwei Runden später auf die Hand nehmen kann. Und dann gibt es noch eine Fusion, die ebenfalls als Sucher dient. Auch da muss ich kurz wieder nach dem Namen gucken.
Das ist nochmal der Cunnerhawk plus diesmal als Sacred Spirit Beast.
Genau, der hatte zwar nicht so viele Punkte, also die Werte waren nicht die besten, aber man kann zwei Ritual Beasts, die verbannt sind, wieder in den Friedhof legen und kann eine beliebige Ritual Beast Karte vom Deck auf die Hand nehmen. Und da sämtliche Karten verbannt werden, wenn man eine Kontaktfusion mit denen durchführt, hat man im Prinzip instant einen Sucher hier. Zumal man den ja auch gleich wieder auseinandernehmen kann. Weiß jetzt nicht, wie ich das anders ausdrücken soll, um ein weiteres Ritual Beast Monster zusammenzubasteln.
Da ist halt eine Schwäche von dem Deck, das kann ich vom Testen sagen.
Ja, du darfst jedes Monster nur einmal pro Zug rufen.
Nee, ich möchte auf was anderes eingehen. Das Problem ist, wenn man am Anfang seine erste Kontaktfusion macht, um ihn zu rufen, hat man ja nur zwei gebannischte Monster. Das Problem ist jetzt, man muss sich entscheiden, will man nun beide Monster wiederhaben, also will man die mit nach der Kontaktfusion wieder beschwören können, oder will man die halt beide in den Friedhof schicken, um dann eine Karte zu suchen. Das ist halt der große Nachteil an der Karte. Man braucht halt mehr gebannischte Karten, damit er wirklich effektiv arbeiten kann.
Deswegen gehe ich davon aus, dass in dem Deck auch der Goldsarkophag definitiv dreimal gespielt wird.
Na, einmal ist er noch immer auf 1 bei uns gerade.
Oh, das habe ich gerade wieder verpasst.
Ja gut. Was mir jetzt noch einfällt, das Deck hat noch als Sucher den Notfallteleport. Der
genau. Bringt
aber den Nachteil mit sich, dass die Monster, die durch ihn kommen, nur ein schon mal gespecialt worden sind in die Runde. Das heißt, man kann mit denen nicht mehr weiterarbeiten für den Zug. Man kann noch einen
Kontakt fusionieren kann man schon noch, aber man kann sie halt nicht mehr zurückholen.
Genau. Es ist halt wirklich schwer mit dem Deck. Man hat halt wirklich nur einen von diesen drei Tamern, die man effektiv benutzen kann im First Turn. Das ist der Elder of the Spirit Beast Tamers. Und man kann halt nur mit ihm eine zweite Normal Summon im ersten Zug machen. Das ist halt das große Problem. Also man ist halt wirklich auf diesen Elder angewiesen. Und der muss auch noch vor allen Dingen genormalt summon werden, damit er seinen Effekt machen kann. Das heißt, wenn man ihn über den Notfallteleport suchen will, dann ist es auch nicht so stark. Dann hat man halt nicht mehr diese extra Normal Summon. Ist halt alles so ein bisschen mit Nachteilen behaftet. Dave, du hast schon öfters bei dem Deck zugeschaut. Wie siehst du das Deck bis jetzt?
Ich finde, es ist gar nicht so einfach zu spielen, also was ich so gesehen habe. Viele machen halt den Fehler immer mit dem, dass sie nur einmal spezial beschworen werden können und wollen dann nochmal alles wiederholen. Was natürlich nicht geht. Aber es war interessant zu sehen, wie ich es alles suchen kann. Es hat alles an Infernity erinnert, nur halt auf einem anderen Weg. Und dachte ich, das könnte echt was. Aber nachdem ich gesehen habe, wie viel Setup dieses Deck braucht, um das überhaupt zu erreichen und wie kompliziert es ist, also mit den 1 Special Summon, dass man da extrem aufpassen muss, ist das Potenzial meiner Meinung nach schon ziemlich runtergegangen im Vergleich zu anderen Decks, die viel einfacher das erreichen können. So wie Yosenju, die können, wenn sie Damage machen, halt suchen. Und ich meine, es ist zwar ein bisschen anderes Deck und haben nicht so eine starken Fallen kann, bis auf die Barriere.
Ja, okay.
Aber ja, ist halt auch wieder ein Trap-lastiges Deck. Wir kennen ja Denko. Ist halt auch wieder sehr anfällig dagegen. Und ja, das wäre vielleicht T2, wenn es gut gebaut wäre und derjenige sich sehr viel damit beschäftigt hat. und das gut spielen kann, aber ansonsten sehe noch nicht so viel Potenzial da drin. Also mit den Karten, die wir jetzt bekommen.
Okay. Also fehlt halt einfach noch ein bisschen so der Final Push. Ich weiß auf jeden Fall, aus Japan kommt noch irgendwann noch eine weitere Fusion, die ist sehr stark. Aber ich denke mal, das ist auch noch eine Zukunftsmusik, bis wir die bekommen. Das wird noch einige Zeit dauern. Ich muss auch sagen, also mein Fazit, nachdem ich mich ein bisschen mit dem Deck beschäftigt habe, ist einfach, es ist halt sehr inkonstant im Anfang, aber es kann halt wirklich verdammt stark und auch konstante Plays legen, wenn es einmal das Early Game überlebt hat. Gut, damit ein bisschen was auch zu den Schwächen der drei Decks. Und ich denke mal, kommen wir abschließend zu der Frage, werden wir die Decks auf der YCS sehen? Also, und vor allen Dingen zu was für Größenanteilen? Da frage ich jetzt direkt mal wieder den Umut. Umut, was meinst du? Wie viele Spiritual Beast Decks werden wir sehen auf der YCS?
Ich sag mal, Runde 1 könnte es passieren. Vielleicht auch noch Runde 2, aber, also ich sag jetzt mal, prozentual gesehen, sehr, sehr gering, vielleicht 3%.
Es ist halt eher.
Also, ja, ich denke nicht, dass das viele spielen werden. Also, ganz anders, im Gegensatz zu Necros halt. Also, das wird
die Massen begeistern.
Ja, also, es wird wohl der stärkste Deck sein und deswegen wird es auch von jedem gespielt werden. Also, bei den anderen beiden Decks da, da muss man, wie soll ich sagen, vielleicht noch ein Gebetsbuch dabei haben.
Naja, vielleicht hilft's ja auch, dass wir den Überraschungseffekt dann auf unserer Seite haben. Es gibt ja oft auch Decks, die dadurch weit kommen, dass sie keiner kennt. Also, ein gutes Beispiel dafür, denke ich mal, ist das Volcanic Deck, was jetzt in den letzten Wochen viel überzeugt hat.
Ja, das ist der einzige Faktor. Also, eigentlich, alte Spieler, konnten, also an dem Deck hat sich nicht viel verändert. Das sind einfach nur die neue Fallenkarte hat einfach, wie heißt die nochmal?
Glutbeschleuniger Nachladen.
Oder Nachladen, okay. Also, ich kenne die ganzen Karten in- und auswendig. Ich müsste halt also mich dann nur auf die Plays von dieser Falle einstellen. Und ich habe recht früh erkannt, dass ich die einfach ja nicht zerstöre. Und später nur noch, also ich muss damit automatisch rechnen, dass automatisch ich einmal Raigeki abkriege, sage ich jetzt mal, und danach muss ich ihn nur noch seine Summon verhindern. Also das heißt, wenn man diesen königliche Feuersturmwache, wenn man die verhindert, EZW, vielleicht sogar auch irgendwie vielleicht sowas wie eine Krähe oder sowas im Zeit ja. hat, ist einfach alles easy. Also das Deck ist dann sehr, sehr schnell machtlos.
Okay. Aber ich denk mal,
neue Spieler kriegen das halt noch nicht hin, weil sie das noch nicht kennen. Also für die ist das dann erstmal, die müssen sich komplett neu einspielen und dies und das.
Na, hier haben wir ja den Unterschied, dass es nicht nur eine neue Karte ist, sondern dass wirklich gleich ein ganzes neues Thema ist. Das wird vielleicht sogar die alten Spieler nochmal so ein bisschen aus der Reserve locken.
Ja, aber wie ich das vorhin schon gesagt habe, also sagen wir es mal so,
richtige Powerplays und ja. dass es konstant ist. Es ist halt auch nicht konstant genug, dass es überraschen kann, weil Vulcanics ist ja wenigstens relativ konstant mit dem, was es tut.
Okay. Also sagt ihr beide, man muss sich jetzt nicht so auf das Deck vorbereiten, man muss es sich nicht anschauen, oder sollte man vielleicht doch wenigstens als, sagen wir mal, ambitionierter Spieler, der auch versucht, auf der YCS ein bisschen nach vorn zu kommen, sich trotzdem mit den Decks beschäftigen, damit man wenigstens eine Grundahnung hat, gegen was man da spielt und wie man sich da am besten zur Wehr setzt.
Ja, willst du, Dave? Danach kann ich was
sagen. Ich würde sagen, man sollte sich auf jeden Fall die Fallenkarten von denen angucken, um zu wissen, wie man diese umspielt. Die Kombos selber sind eher unwichtig, außer du willst wissen, wann du sie brechen kannst. Ich meine, Max C ist immer gut, da musst du das nicht wissen genau. Und ja, also ein bisschen die Effekte kennen und vor allen Dingen wissen, dass sie immer nur einmal pro Zug spezial beschworen werden können und darauf halt dann beim Spielen aufpassen.
Okay. Mal Umut.
Im Grunde wollte ich dasselbe sagen.
Nichts zu erkennen. Passt. Dann komme ich nochmal zu Funky und frag dich jetzt nochmal. Die beiden rechnen ja auch deinen Yosenshu-Karten nicht viel Erfolg aus. Siehst du das genauso oder denkst du, das Deck hat doch mehr auf dem Kasten, als viele Leute denken?
Also jetzt am Anfang glaube ich, wir werden vielleicht mal vereinzelt einsehen. Vielleicht auch einen wirklich guten Spieler, der sich sagt, okay, ich spiele es einfach mal und wird dann vielleicht am Ende des ersten Tages mit 5-2 dastehen mit dem Deck. Aber danach sage ich, im Moment kann es einfach noch nicht genug. Ich würde sehr gern sagen, ich sehe es in den Tops, aber das sehe ich jetzt noch nicht.
Also solange es Decks wie, abgesehen jetzt von Necros, weil es einfach sehr, sehr dominant sein wird, aber solange es Decks wie auch Shadol gibt, sind Decks, die wirklich auf Exceeds und so gehen, um darin Vorteil rauszuholen, eher mit Nachteil behaftet. Also wenn die nicht so konstant sind wie Burning Abyss zum Beispiel, und gute Plays haben, wie mit dieser Fire Lake, solche Karten fehlen halt diesen neuen Decks erstmal noch. Natürlich sind da richtig coole Broken Karten dabei, also die Fallen sind ja wirklich cool, aber mal gucken.
Es wird sich zeigen.
Es wird sich zeigen.
Dann
machen wir es am besser. Belehrt mich eines Besseren auf dem Turnier.
Ich sehe schon kommen, wenn Umut nach der ersten Runde zu mir kommt und mir sagt, er hat gegen Yuzenjo gespielt und er wollte Max 10 machen und dann hat er ganz verwundert die Karten durchgelesen, warum er jetzt nicht ziehen darf, obwohl er zwei Monster ruft.
Ja.
Na gut.
Ey, bei Yuzenjo kannst du immer in die Falle suchen.
Ja.
Das ist ein Anfang.
Jo, dann kommen wir zum nächsten Thema. Wir haben ja jetzt ausführlich, denke ich mal, über Set gesprochen. Wenn ihr noch weitere Fragen zu dem Set habt, ich kann euch da wirklich die Strategiebereiche auf ETCG empfehlen. Da steht viel zu den drei Decks drin, also da haben sich wieder viele Leute viel Mühe gegeben. Guckt da einfach mal rein, schaut euch die Decks an. Vielleicht seht ihr das ja auch auf dem Turnier und könnt dort ein bisschen zuschauen, wie es die Leute spielen. Oder es gibt dann vielleicht auch irgendwann später auf YouTube irgendwelche Videos oder wir haben vielleicht sogar das Vergnügen, dass wir auf der YCS dann das Deck in Aktion sehen können. Also ich denke mal, Nick trotzdem auf jeden Fall in Featured Matches auf der YCS. Aber ob wir dann auch dann die Spiritual Beasts sehen oder die Yuzenju, das hoffe ich mal, dass da Konami einige interessante Matches rauspicken kann. Gut. Und wo wir auch gerade schon bei Konami sind und auch bei der nächsten YCS, die nächste YCS, die wir hier in Europa haben, ist in Prag. Sehr überraschende Location. Und die Ankündigungszeit ist ja jetzt auch nicht so lange her. Ich glaube, vor einer Woche ist angekündigt worden. Wisst ihr gerade genaueres? Also wann war genau der Ankündigungstermin? Vor einer Woche, oder?
Sie.
Oh, ja.
Okay. Dann direkt mal meine Frage, warum denkt ihr, da hat Konami eine YCS wieder so spät angekündigt? Warum wird den Spielern wieder so wenig Zeit gelassen, sich da eine vernünftige Unterkunft zu suchen oder vernünftig eine Fahrt zu planen? Oder ist da trotzdem ein Monat komplett ausreichend, um das alles zu organisieren? Fang du mal an, Umut.
Ja, also ich kann da selber noch nicht das genau nachvollziehen, also ich kann nur eins sagen, ich habe noch einen türkischen Pass und ich bin einfach nur froh, wenn es keine YCS in Großbritannien ist, weil es da immer sehr schwierig mit dem Visum ist, wegen dem Schengen-Abkommen, aber ansonsten gut, 4 Wochen in etwa oder 3 Wochen, nee, 4 Wochen sind es ja, ist in der Hinsicht trotzdem genug Zeit, sich auf eine YCS vorzubereiten. Also wenn es jetzt 2 Wochen wären, wirklich zu knapp, aber so 4 Wochen gehen noch so. Das ist so die Schmerzgrenze. Akzeptabel.
Okay.
Warum die das genau machen, kann ich dir nicht sagen. Wir stecken nicht dahinter. Das sind organisatorische Gründe, Halle. Die Verhandlungen können sich hinauszögern. Vielleicht hat man 2 Orte verhandelt und ja, das eine war dann im Endeffekt günstiger, so viel günstiger, dass die nochmal eine Woche gewartet haben und. Also.
Und wie findest du, dass man sich für Prag entschieden hat als Stadt?
Ich persönlich finde das super. Ich bin für jeden Ort, den wir noch nicht hatten. Und er ist zentral meiner Meinung nach. Also okay, für uns Leute allgemein nicht sehr weit. Und auch wenn die Italiener oder so sehr mürrisch sind, dass das immer noch so 10 Stunden Fahrt oder so ist, für jeden handelbar. Okay, Frankreich muss dann wieder rum. Aber jetzt sehen Sie mal, wie das ist. Also jedes Land hat manchmal Probleme, zu einer YCS zu kommen. Aber es ist einfach eine zentrale YCS. Ich finde die ganz gut. Und ja, Solange es was Neues ist, ist es echt sehr, sehr schön. Und Prag ist eine sehr, sehr schöne Stadt. Ja. Und sehr günstig. Also da brauchen wir uns nicht so Sorgen zu machen.
War von euch schon mal jemand privat in Prag oder kennt die Stadt von früher?
Ja, ich war schon zweimal mittlerweile in Prag, beide Male für Volleyball. Okay. Und ich bedauere es, dass ich bisher nur einen wirklich freien Tag hatte, wo ich wirklich mal durch Prag durchgehen konnte. Freunden damals. Die Stadt ist wirklich schön. Man sollte sie sich definitiv einmal angesehen haben.
Also,
und ich habe zumindest zum Essen immer noch einen kleinen Geheimtipp, der etwas versteckt ist.
Willst du den mit der ECG-Community teilen?
Kann ich gern machen. Das ist ein kleines Restaurant, das heißt Soletti. Irgendwo habe ich auch noch eine Visitenkarte davon. Die machen definitiv die besten Soßen, die ich bisher gegessen habe. Zum Beispiel eine Chili-Soße, die wirklich nach Chili schmeckt, aber nicht scharf ist. Ich esse gern scharf, aber das war das erste Mal, dass eine Chili-Soße nicht scharf war. Habe ich vorher so auch noch nicht gehabt.
Okay, also auch von dir ein guter, ein schöner Reisetipp. Dave, kannst du noch irgendwas sagen oder willst du noch irgendwas ergänzen zu Prag?
Zu Prag? Nö, ich freue mich auch, so wie Umut, dass endlich wieder eine neue Stadt getroffen hat. Ich kenne es noch nicht, werde mir das dann auch angucken. Vielleicht kann man damit auch neue Spieler erreichen. Ist ja jetzt ein bisschen östlicher als sonst. Ja, und das erst einen Monat vorher angekündigt war. Vielleicht haben die nur eine kleine Halle bekommen und wollen nicht, dass so viele Spieler kommen.
Genau. Das war ja in Mailand auch so, da waren glaube ich auch zu viele Spieler da. Da haben dann am ersten Tag mal die Booster gereicht. Naja, das sind alles so Probleme, mit denen Konami zu kämpfen hat.
Bei Prag haben wir Deutschen allerdings noch einen kleinen Vorteil. Viele in der Stadt können Deutsch sprechen.
Ja.
Das heißt, so ungefähr bei jedem zweiten, den man dort anspricht, oder auch in vielen Läden, kann man auch auf Deutsch bestellen oder auf Deutsch einkaufen. Da muss man nicht unbedingt Englisch können. Oder Tschechisch.
Naja, ich denke mal, für die ganzen Leute, die immer auf den internationalen YCS sind, die werden schon ein bisschen Englisch können, dass man da zurechtkommt. Ich weiß ja nicht, wie es bei euren Leuten aussieht, aber ich denke mal, die meisten werden Englisch können, oder?
Ja, klar. Also allgemein, die Yu-Gi-Oh! Community hat jetzt nicht so große Probleme mit Englisch. Ja.
Die Deutschen jedenfalls.
Ja, die Deutschen. Okay. gut. Ja,
also wir wollen es jetzt nicht zu hoch schauen, also so eigentlich sind die ganze Community, so ein Prozentsatz können sie.
Dann noch eine kleine Frage. Ich denke mal, also wollt ihr sagen, was ihr auf der YCS spielt? Habt ihr euch schon entschieden, was ihr auf der YCS spielt?
Kennen wir uns?
Ich weiß nicht, wollt ihr jetzt verraten oder eher nicht?
Was entschieden ist, noch gar nichts. Jetzt ist erstmal Testen angesagt. Man wird zwar Necrots noch ziemlich hoch sehen, T1, muss sich trotzdem an das Format anpassen, was andere Spieler, vielleicht wird noch irgendwas gefunden, neue Tech-Karten, wogegen man nicht spielen will mit dem Deck. Shadol ist für mich auch noch eine Sache. Ich finde das Deck schön. Ob man damit noch irgendwas findet, auf jeden Fall.
Okay, und also bei mir wären es auch die beiden Decks, also der Shadol oder Necros.
Okay, und Funky, wirst du überhaupt so weit jetzt kommen können, oder?
Also Prag klingt sehr verführerisch. Wenn ich hinfahre, im Moment bin ich ja noch so ein passionierter Yang Xing-Spieler, was gegen Necros ein bisschen schwieriger werden wird, vor allem wegen dem Gym. Vielleicht packe ich auch ein Josenju-Deck aus, wenn ich das bis dahin zusammenkriege. Und stabil.
Okay, gut. Ich werde direkt sagen, also ich werde mir sofort zu Release Necrots holen und ich werde das Deck auch auf der YCS spielen. Also wenn ihr gegen mich spielen müsst, dann habt ihr schon mal einen kleinen Vorteil, dann wisst ihr, was ich spielen will. Also das kann man auch an der Deckanzahl, denke ich, mal erkennen. Gut, dann zu guter Letzt noch eine Frage an euch. Und zwar wollte ich noch wissen, das Order of the Traveler wurde ja geändert. Und zwar funktioniert es jetzt wie folgt, wenn ich das richtig verstanden habe, ist es ab jetzt so, man muss nur noch 4 YCS besucht haben, um an die Matte zu kommen.
Aber dann auch die EM mitgenommen
haben. Die EM mitgenommen haben. Ist das in eurer Ansicht nach eine gute Änderung? Ich frage da mal den Umut.
Ja, also das ist eine sehr, sehr gute Änderung, weil ja, wie ich ja schon mein Beispiel genannt habe, das war letztes Mal halt nicht möglich, weil die einfach kurz nach nach Madrid? Nee, nach wann war England?
England war im Oktober.
Ja, also direkt. Madrid. Genau, direkt. Also ich glaube 4 Wochen danach schon. Und das hat einfach nicht so funktioniert. Also in der Hinsicht ist es ganz gut. Ich denke nicht, dass 2 Events in Großbritannien sein werden, dass ich beide nicht mitnehmen kann. Also Europameisterschaft und YCS, deswegen ist alles wunderbar.
Na, wir warten ab, mal gucken. Vielleicht du ja mit Konami nicht zu so einer Matte bekommst. Also ich denke mal, ist für alle eine positive Änderung, dass es halt jetzt einfach, dass man nicht alles besuchen muss und 100% da sein muss, um daran zu kommen. Es kann immer mal was sein. Private Gründe, wer weiß.
Ja, das ist richtig. Die EM nimmt man ja meist sowieso mit und es gibt YCS und da möchte man gar nicht hin und wenn man dann halt den Traveler trotzdem bekommen will, das kann man mal eine auslassen, wenn, falls nötig. Oder falls es so eine teure ist, weil London ist jetzt auch nicht so billig.
Ja. Ja, dann möchte ich noch kurz daran erinnern, dass wir ja noch vor der YCS eine andere YCS haben. In den USA, Dave, du weißt doch, glaube ich, Näheres dazu.
Ja, ich weiß jetzt nicht genau, wo die ist, aber die kommt direkt nach dem Release von unserem schönen neuen Booster. Das ist Secret Forces. Und man wird, da kann man auf jeden Fall schon mal sehen, wer sich schnell Necrots besorgt hat oder Yosenju oder wie auch immer, was man da dann sehen wird.
Meinst du am 14. oder wie? Am Wochenende gleich? Ja,
genau, gleich genau. Am Wochenende.
Das wird erlaubt sein?
Weiß ich noch nicht, aber ich denke schon.
Bezweifle ich.
Ach, sollen sie einfach machen. Und ja, also wenn es nicht erlaubt ist, dann ist das eine sehr uninteressante YCS für EU-Spieler. Hm. Für die, die da teilnehmen können, ist das natürlich was anderes. Und ja, also ich hoffe, es wird erlaubt sein, dass man sehen kann, was für eine Überraschung diese Decks erstmal bringen mit unvorbereiteten Spielern und vielleicht auch die Vorbereitungen von anderen Spielern, von den, ja, bekannteren.
Okay, das dazu, dann möchte ich mich damit von euch verabschieden und möchte mich herzlich bedanken für eure Teilnahme hier am Podcast und vor allen Dingen möchte ich, dass alle nochmal eine Runde grüßen gedürft. Ich fange jetzt einfach mal mit dem Dave an.
Ja, ich grüße erstmal allen Zuhörern und vor allem auch mein Team, Family Force und ja.
Gut, dann den Funky, wen möchtest du heute grüßen?
Ich fange mal an mit dir, Max. Danke, dass du mich eingeladen hast, dass ich mitmachen durfte.
Ja, vielen Dank.
Ich grüße einmal den guten Atzen Jens drüben in Halle, dem ich leider als Judge für nächste Woche absagen musste, wegen meines Bänderrisses im linken Sprunggelenk. Ich grüße ganz lieb den Robert hier aus Erfurt, den guten Muppi, der jetzt vorerst mal endgültig aufgehört hat, den ich aber trotzdem immer noch sehe. Und alle kreativen Spieler, die es da draußen so gibt.
Okay, dann noch zum Umut. Wen wirst du heute grüßen?
Boah, also ich bin alt, ich muss viele Leute grüßen. So, ich grüße natürlich dich. Ich grüße auch den Dave. Ach, ich grüße mein Team natürlich ganz herzlich. Ich grüße den Christoph Blaurock. Ja, dann grüße ich die lieben Schweizer. Dann meine lieben Tiroler. Und. Ja, das sollte eigentlich reichen. Ich könnte noch 1000 mehr Leute grüßen, aber ja. Komm, ich grüße nochmal meine Jungs aus Kassel. So, das passt.
Genau, auch die lokalen Leute. Gut, dann will ich heute mal niemanden grüßen. Ich habe heute keine Lust. Es hat mich keiner gefragt, dass ich jemanden grüßen soll, also grüße ich auch niemanden. Außer Umut, weil der heute dabei ist und Dave und Funky. Euch drei grüße ich. Gut, dann das zur 51. Ausgabe des EDCG-Podcasts. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt gerne Kritik ins Forum. Wir werden dazu wie immer einen kleinen Thread eröffnen. Ist natürlich gerne gesehen hier bei der ersten Ausgabe. Ich mache das jetzt auch alles das erste Mal. Und vor allen Dingen würde ich mir auch wünschen, wenn es Interesse gibt, ich nehme immer gerne Leute aus der Community. Also wenn ihr Bock habt, mal mitzumachen, dann schreibt mich ruhig an. Und ich versuche das gerne euch zu ermöglichen, dass ihr auch mal mit dabei sein könnt und auch mal mit euren Senf zugeben könnt zu den aktuellen Themen. Und das damit vom Podcast. Auf Wiedersehen.